Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie alle sehr herzlich mit dem Namen dieses Sonntags, eine Verheißung in vocavit, zu Deutsch: Gott sagt, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Amen. Und nun beten wir im Wechsel Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich her zu dir, Herr, höre meine Stimme. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, denn bei dir ist die Vergebung. Ich harre des Herrn, meine Seele harret. Meine Seele wartet auf den Herrn. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Denn bei dem Herrn ist die Gnade. Und er wird Israel erlösen. Herr, deinen Tag schenkst du uns und wir kommen zu dir, müde von den vielerlei Anforderungen der Woche. Wir wissen, dass wir vieles versäumt haben. Ja, wir haben Angst, uns selbst zu versäumen, das Glück und den Sinn. Sieh an, was uns bedrückt. Höre das Seufzen in uns und um uns her. Wir strecken uns aus zu dir, lass uns jetzt deine Nähe erfahren. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, höre uns. Amen. Die Gemeinde, mögen Sie sich setzen. Und nun hören wir den Männerchor Bernhausen, der uns heute besucht, mit dem Psalm 92, Es ist ein köstlich Ding.
Als Schriftlesung hören wir aus dem Lukasevangelium, dem 22. Kapitel von Vers 31 ab.
Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehret, euch zu sichten wie den Weizen. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Amen. Treuer Wächter Israel, wir singen vom Lied 210. Lied 210, die Verse 1 bis 6.
zum heutigen Sonntag die Epistel. Und zwar aus dem Hebräerbrief. Und dort im 14. Kapitel, im 4. Kapitel, die Verse 14 bis 16. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Amen. Liebe Gemeinde, was halten Sie zum Beispiel von Picasso, dem spanischen Maler Pablo Picasso? Die einen halten viel von ihm. Sie preisen ihn als den bedeutendsten Maler des 20. Jahrhunderts, der für viele Künstler vorbildlich geworden ist. Die anderen halten wenig von ihm. Mit der Auflösung des Gegenständlichen ins rein Abstrakte können sie überhaupt nichts anfangen. Und die Dritten halten gar nichts von ihm. Sein Hauptwerk Guernica, dieses Kolossalgemälde aus New York, würden sie nicht einmal in ihrer Garage aufhängen. Die Meinungen über Picasso sind geteilt. Oder was denken Sie zum Beispiel von Stravinsky, dem russischen Komponisten Stravinsky? Die einen halten viel von ihm. Sie verehren ihn als den Begründer des musikalischen Neoklassizismus, der jahrelang die musikalische Weltsprache war. Die anderen halten wenig von ihm. Mit seiner Übernahme der Zwölftonmusik von Schönberg ist ihre Begeisterung gebremst. Und die Dritten halten gar nichts von ihm. Selbst sein Frühwerk, der Feuervogel, kann kein Fünkchen der Begeisterung bei ihnen anzünden. Die Meinungen über ihn sind geteilt. Oder was halten Sie zum Beispiel von Corbusier, dem französischen Baumeister Charles Corbusier? Die einen halten viel von ihm. Sie preisen ihn als den größten Bauwerker überhaupt. Und die anderen, die halten wenig von ihm. Sie können sich mit diesen vereinfachten, komischen Formen überhaupt nicht anfreunden. Und die Dritten halten gar nichts von ihm. Wenn diese berühmte Kirche in Ronchamp ihre Gemeindekirche wäre, dann würden sie nicht einmal am Heiligen Abend besuchen. Die Meinungen über ihn sind geteilt. Die Meinungen über andere sind immer geteilt. Die Meinungen über andere sind immer verschieden. Auch über Jesus, den Sohn, diesen Sohn des Zimmermanns. Die einen halten viel von ihm und verehren ihn als den Sohn Gottes, der an Weihnachten auf diese Erde kam. Die anderen halten wenig von ihm und wollen mit seinem schrecklichen Leiden und blutigen Sterben überhaupt nichts zu tun haben. Und die Dritten halten gar nichts von ihm und sagen, ein einziger Großsprecher, sonst nichts. Was halten Sie von ihm? Was Sie über Picasso halten, ist völlig gleichgültig. Was halten Sie von Jesus? Was Sie über Stravinsky halten, spielt gar keine Rolle. Was halten Sie von Jesus Christus? Was Sie von Corbusier halten, spielt jetzt heute Morgen überhaupt keine Rolle. Was halten Sie von Jesus Christus, dem Sohne Gottes? Fragen Sie nicht Ihr Gefühl, fragen Sie nicht Ihr Herz, fragen Sie nicht Ihren Puls. Der Apostel sagt, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Auch wenn immer wieder Menschen uns abhalten wollen und sagen, seine Worte sind zu spitz. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, auch wenn uns manche Menschen immer wieder fernhalten wollen und sagen, sein Weg ist zu steil. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, auch wenn andere sagen, seine Tür ist zu eng. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, so wie es unsere Väter gelehrt und unsere Lehrer ausgelegt haben, nämlich ich glaube an Jesus Christus, den einzigen Sohn Gottes. Und das beinhaltet neben vielem anderen, das in diesem Bekenntnis auch steckt, das beinhaltet auch das Folgende, nämlich erstens, lasst uns Jesus hochhalten. Kinder denken auf der Spielplatzebene. Wer mit der Schaukel am höchsten schwingt, wer mit dem Stein am weitesten wirft und wer im Sandkasten am lautesten schreit, der ist der große Max. Ein pfiffiges Bürschchen wird auf dem Spielplatz hochgehalten. Studenten denken auf der Hochschulebene. Wer ein Prädikatsexamen schreibt, wer seine Doktorarbeit summa cum laude abschließt, und wer sich dann an die Habilitation macht, der ist das große Ass. Ein kluger Kopf wird auf der Hochschule hochgehalten. Und Schüler und Erwachsene denken auf der Berufsebene. Wer 10 Mille im Monat verdient, wer seine Arbeit verteilen kann und andere für sich schaffen lässt, der ist der große Boss. Ein großer Chef wird im Berufsleben hochgehalten. Damals dachten auf der Tempelebene, wer am Versöhnungstag den Tempel durchschreitet, den Vorhang durchmisst und frisches Blut dort verspringt, der ist der hohe Priester. Der ewige, der große hohe Priester wird im Tempel hochgehalten. Und der Apostel sagt, wenn ihr Christen seid, müsst ihr noch einmal einen ganz anderen Horizont haben. Wenn ihr Christen seid, müsst ihr noch einmal eine ganz andere Dimension erobern. Wenn ihr Christen seid, müsst ihr noch einmal auf eine ganz andere Ebene treten. Christen denken auf der Himmelsebene. Der, der am Himmelfahrtstag die kosmischen Räume durchschritten, der in das Hauptquartier Gottes eingedrungen ist und dort an die Schalthebel der Macht kam, der wird im Himmel hochgehalten. Der in Gottes Macht investierter und vom Heiligen Geist ordinierter Jesus Christus, der wird im Himmel hochgehalten. Der ist der Höchste. Lasst uns Jesus hochhalten. Das hat Konsequenzen für unser Denken. Wer bei Jesus an einen edlen Menschen denkt, der unter Armen damals eine Welthungerhilfe angefangen hat, der denkt nichts Schlechtes. Jesus hat Hungrige gespeist und er speist sie auch heute. Aber wir müssen ihn höher halten. Wer bei Jesus an einen wunderbaren Arzt denkt, der Todkranke auf die Füße gestellt hat, der denkt nichts Verkehrtes. Gott hat Kranke gesund gemacht und er macht sie auch heute gesund, auch in unserer Gemeinde. Aber wir müssen ihn höher halten. Wer bei Jesus an einen bedeutenden Propheten denkt, der Gottes Wort auf den Punkt bringt, der nichts Falsches. Jesu hat Gottes Wort verkündigt und er verkündigt es heute, aber wir müssen ihn höher halten. Jesus ist der Sohn Gottes und so addiert Paul Gerhard die Superlative. Er ist der Größte, der Schönste und Beste, er ist der Süßste und Allergewisste aus allen Schätzen, der edelste Hort. Wer Jesus anruft, wer es mit Jesus zu tun hat, der hat es mit dem Größten und Stärksten und Schönsten überhaupt zu tun. Aber, das ist die Frage, hat er damit nicht abgehoben?
Ist er damit nicht zu einem Super-Mega-Gott in die Ferne gerückt? Ist er damit nicht zu einem kosmischen Weltenlenker geworden, der längst schon unser Vertrauen verloren hat und dem wir fast mit dem Misstrauen einer indianischen Spruchweisheit begegnen, die uns sagt, trau keinem, glaub keinem nicht, der nicht einen halben Mond in deinen Mokassin gegangen ist. Glaub dem nicht. Und deshalb dieses Zweite dieses Textes. Lasst uns Jesus hochhalten, dann lasst uns Jesus tief halten. Eines Tages hat er seine königlichen Kleider abgelegt. Der, von dem Johannes sagte, dass er nicht wert sei, ihm die Schuhriemen aufzulösen, der kam auf unsere Ebene. Nicht nur einen halben Mond, nicht nur einen Monat, nicht nur ein Jahr, nein, 30 Jahre lang ging er in unseren Mokassins. Wir sehen ihn in der Wüste. Dort wird er von der Versuchung attackiert. Lass dir nichts von oben sagen, flüstert ihm der Teufel ins Ohr. Hast du Hunger? Ein bisschen Hokuspokus und er ist weg. Willst du Ehre? Verteil Brot und du bist der große King. Du willst Macht? Bete mich an. Jesus in der Wüste. Aber wir müssen ihn tiefer halten. Wir sehen Jesus in Gethsemane. Dort wird er von der Schwachheit attackiert. Er zittert. Er ist verzweifelt. Er schwitzt sogar Blut. Und dann betet er auf dem Boden, Herr, wenn du willst, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Wir sehen Jesus in Gethsemane, aber wir müssen ihn tiefer halten. Und dann sehen wir auf Golgatha, rohe Hände haben ihn so zugerichtet, dass er in keinen Schuh mehr passt. Barfuß, halbnackt, mit unglaublichen Wunden legen sie ihn aufs Kreuz. Und dann zerreißt ein Schrei diese trügerische Stille. Mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Wir sehen Jesus auf Golgatha, aber wir müssen ihn noch tiefer halten. Wir sehen ihn hineingewickelt in ein Leintuch. Wir sehen ihn hinuntergelegt ins Grab. Wir sehen ihn hinabgestiegen in das Reich des Todes. Er war in der Hölle. Das ist die tiefste Ebene. Der, der die höchsten Himmel durchschritten hat, der hat auch die tiefsten Höllen durchmessen. Lasst uns Jesus ganz tief halten. Das hat Konsequenzen für unser Denken, liebe Freunde. Nun gibt es kein Loch mehr, das er nicht kennt. Und wenn einer heute Morgen hier ist, der sagt, wer hat schon eine Ahnung davon, von dem Loch, in das ich nach dem Tod meines Mannes gefallen bin? Wer hat schon eine Ahnung davon? Dann meldet sich dieser Herr zu Wort und sagt, ich kenne es. Ich war schon dort. Ich leide an jedem Loch. Nun gibt es keine Höhle mehr, die er nicht kennt. Und wenn heute Morgen einer in die Stiftskirche gekommen ist, der sagt, wer hat schon eine Ahnung von der Höhle, in der ich mit meiner Krankheit und meinen Leiden gefangen bin? Wer hat schon eine Ahnung davon? Dann meldet sich dieser Herr zu Wort und sagt, ich war schon dort. Ich kenne das. Ich litt an deiner Höhle. Und nun gibt es keinen Abgrund mehr, den er nicht kennt. Und wenn eine hier ist, die sagt, wer hat schon eine Ahnung von dem Abgrund, in dem ich mich seit dem Abbruch meiner Schwangerschaft befinde? Wer hat schon eine Ahnung von diesem Abgrund? Dann meldet sich dieser Herr zu Wort und sagt, ich kenne das. Ich war schon dort. Es gibt keine Abgründe, die ich nicht kennengelernt habe. Wir haben keinen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten und Tiefen. Er steckt in unserer Haut. Er weiß, wo uns der Schuh drückt. Er ist zum Nachbar unserer Leiden und Schwachheiten und Entsetzen geworden. Und deshalb fügt der Apostel ganz schnell dieses Dritte hinzu, zu dem, lasst uns Jesus hochhalten, lasst uns Jesus tief halten. Er sagt jetzt, lasst uns Jesus nahe halten, lasst uns ganz nahe zu Jesus halten, lasst den Draht zu Jesus ganz kurz halten. Er sagte so, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht. Der die allerfernsten Höhen erreicht und der die allerfernsten Tiefen durchmessen, der wohnt in allernächster Nähe. Nicht um die Ecke herum, nicht über der Straße, nicht einen Steinwurf weit. Er wohnt in Hörweite, in Sprechweite. Er wohnt in engstem Lebenskontakt. Und er ist hilfsbereit, wenn er Zeit hat, wenn er Mut hat, wenn er Sprechstunde hat. Nein, er ist hilfsbereit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wenn es in der Schule nicht klappt und die Zeugnisse immer weiter in den Keller rutschen, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht. Und wenn es zu Hause nicht klappt und die Spannungen immer größer werden, dann lasst uns hinzutreten mit Zuversicht. Und wenn es drüben im Beruf nicht klappt und ich nicht weiß, ob ich nicht doch noch meine Stelle verliere, dann lasst uns hinzutreten mit Zuversicht. Und wenn es in der Gemeinde nicht klappt und einige meinen, sie müssten in eine noch geistlichere Gemeinde austreten und hineintreten, dann lasst uns hinzutreten mit Zuversicht. Und wenn es im eigenen Herzen nicht klappt, einfach deshalb, weil die Sorgen und Zweifel zu groß werden, dann lasst uns hinzutreten mit Zuversicht, liebe Freunde. Dann lasst uns das tun. Und wenn einer hier ist, der bei alledem keine Hilfe nötig hat, einmal wird er sie nötig haben, nämlich dann, wenn es mit ihm zu Ende geht. Als es mit Dostojewski, diesem mir so lieben Schriftsteller und russischen Dichter, zu Ende ging, da hatte er auf seinem Sterbebett noch zwei Wünsche. Was würden wir uns wünschen, wenn wir wüssten, dass es morgen ausgeht? Was würden wir uns wünschen? Er wünschte sich, dass ihm zwei Geschichten vorgelesen werden. Und die wurden ihm auch vorgelesen. Nämlich, das eine war die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wie der Herr da droben dem durchgebrannten und abgebrannten Sohn schließlich die Tür zum Vaterhaus aufmacht. Und die andere Geschichte war die von der Taufe Jesu. Wie der Herr da unten ohne Murren seinen Leidensweg in die Tiefe hineingeht. Mit dem Blick nach oben und dem Blick nach unten wollte er dem Tod ins Angesicht sehen. Er wusste es. Was Sie auch wissen sollen und heute Morgen mitnehmen. Wer Jesus ganz hoch hält und wer Jesus ganz tief hält, der ist von ihm ganz nahe und festgehalten. Mag kommen, was wolle. Ganz festgehalten. Heute, morgen, immer, Freunde, immer. Amen. Und nun lassen Sie uns miteinander singen. Vom Lied 420. Das Lied 420, Ach, mein Herr Jesu. 420, die Verse 1 bis 4.
Wir wollen beten. Herr, uns fehlt oft der richtige Blick. Wir sind kurzsichtig und erkennen dich nicht in deiner Größe, der du Himmel und Hölle umspannst. Du bist der Herr und sonst keiner. Wir beten dich an und preisen deinen Namen. Wir danken dir, dass wir freien Zugang zu dir haben, wenn wir Hilfe brauchen. Herr, und wir brauchen deine Hilfe in unserem Kleinglauben, der dir nicht alles zutraut. Wir brauchen deine Hilfe in unserer Schuld, die uns von dir trennt. Wir brauchen deine Hilfe in unseren Aufgaben, die wie ein Berg vor uns liegen. Und Herr, nicht nur wir, auch die anderen, die nicht hier sein können, sind höchst hilfsbedürftig. Unsere Kranken daheim und in den Krankenhäusern, unsere Alten zu Hause und in den Heimen, unsere Verzweifelten. Wir bitten dich auch für unsere Gemeinde, für unsere Kirche, für unser Land und unser Volk. Herr, wir bitten dich für unsere Erde. Schenke du Schritte auf dem Weg des Friedens. Und Herr, lass uns festhalten an dir, damit wir von dir gehalten sind. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Reich kommen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigen. Nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Auf dich setz ich mein Vertrauen. Wir singen 413, den 5. Vers.
Liebe Gemeinde, diese Botschaft, dieses Bekenntnis von Jesus Christus, das müssen auch die Völker hören, die von dem noch nichts wissen. An dieser Arbeit sind die Wycliffe-Bibelübersetzer. Sie sind angewiesen auf unsere Opfer, weil sie nicht teilhaben am Kirchensteueraufkommen. Wir unterstützen heute mit unserem Opfer die Bibelübersetzer, die Wycliffes. Aber wir sollen selbst diese Botschaft weitertragen und deshalb auch heute wieder in der Vorhalle bieten wir Bibeln an zum Weitergeben. Ein neues Testament, Hoffnung für alle, um 3 Mark. Und eine modern aufgemachte Bibel für 10 Mark zum Mitnehmen und vielleicht dem Kollegen, dem Mitschüler, Mitstudenten weiterzugeben. Draußen in der Vorhalle. Ich danke Ihnen heute wieder für Ihr Geben. Dann laden wir ein, Montag bis Donnerstag, 17.15 Uhr, unsere Kurzgottesdienste. Am Dienstag, Stunde der Bibel, 20 Uhr, Schlosskirche. Wie werde ich mit meiner Krankheit fertig? Der Schluss des Jakobusbriefes, Kapitel 5. Wie werde ich mit meiner Krankheit fertig? Am Dienstag, 20 Uhr, Stunde der Bibel. Am Mittwochabend findet hier in unserer Stiftskirche ein Abendmahlsgottesdienst statt mit dem Erzbischof von Canterbury, George Carey, und Bischof Theo Sorg. Höher geht's nun wirklich nicht mehr. Wir möchten zu diesem Gottesdienst, der öffentlich ist, um 20 Uhr herzlich einladen. Vom 12. bis 14. März tagt wieder unsere Landessynode in Stuttgart. Auch dafür ist die Gemeinde um Fürbitte gebeten. Nach dem Segen singen wir im Stehen, verleih uns Frieden gnädiglich, 139,1. Und nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel das Grave aus der Fantasia G-Dur von Johann Sebastian Bach. Dann darf ich mich ganz herzlich bei dem Männerchor Bernhausen bedanken. Sie sind heute von Bernhausen in ihre Vorstadt Stuttgart gekommen. Und wir danken Ihnen herzlich für diesen Besuch von Gemeinde zu Gemeinde. Und Sie werden uns jetzt noch einmal zum Schluss singen: Herr, deine Güte stets zu danken.
Thank you.
Gehen Sie mit dem Segen Gottes und lassen sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.